Zu einem weiteren Dossier in der Sache des Friedens Anlass, das Buch Endlich Frieden, 100 Persönlichkeiten zeigen Zivilcourage. Mir wurde es überreicht Ende vergangenen Jahres von Ulrike Gero.
Hier ist Ulrike Gero und ich grüße die Hörer von Radio Macherbuch.
Ich habe es mittlerweile durchgearbeitet, möchte auch noch was dazu machen in diesem Sommer. Ein paar der zum Teil sehr lesenswerten Texte hier in diesem Format weitergeben. Hatte vergangene Woche auch noch mal mit Ulrike deswegen Kontakt.
Und nun das Dossier.
Mit Schlager Karat Panoptikum, so heißt Ulrike Geros eigenes Format. Hier sprach sie mit Johannes Warwick über den nun
im Moment Professor für internationale Beziehungen mit Schwerpunkt auf NATO an der Universität Halle. Aber Johannes, ich darf es verraten, vor 25 Jahren ungefähr waren wir gemeinsam bei der DGAP, also bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, wo Johannes schwerpunktmäßig für Sicherheitspolitik zuständig war und ich damals schon, Sie werden es erraten, für Europa. Und seither sind 25 Jahre ins Land gegangen und Johannes hatte sehr interessante Positionen. Ich erwähne an dieser Stelle tatsächlich, dass er auch mal an der Bundeswehrhochschule in Hamburg war. Das sage ich deswegen, weil auch Johannes heute schon zu den, wie man sagt, umstrittenen Stimmen gehört. Und es ist ja eigentlich verwunderlich, dass jemand, der bei der Bundeswehr-Universität war, der also tatsächlich genau weiß, wovon er redet, dass selbst diese Stimmen heute schon tatsächlich eher an den Rand gedrängt werden. Er hatte auch eine Professur in Mexiko. Also es spricht, wenn Sie sich im Internet, ich werde das hier unten verlinken, die Karriere, die wissenschaftliche Karriere von Johannes Warwick anschauen, auch seine Publikationen zu NATO, eine beeindruckende Liste, spricht eigentlich nichts dagegen, dass er heute, wie er mir gesagt hat, nicht mehr, wenn ein NATO-Gipfel ist, im ARD sozusagen die Runde machen kann, ja, HR, NDR, WDR und so weiter, sondern offenbar andere Stimmen heute genommen werden. Und vielleicht hat das Gründe.
Besprochen soll werden das unlängst stattgefundene NATO-Treffen, bei dem Erdogan, der türkische Präsident, den Teilnehmern einen Revolver schenkte.
War das immer so, dass die Ankara, die NATO-Gipfelteilnehmer, eine Pistole bekommen als Gastgeschenk?
Also das hat sich, hallo Ulrike, übrigens schön, dass wir uns bei der Gelegenheit mal sehen. Ich freue mich immer mit dir zu sprechen, immer anregend und in diesem Format hatten wir noch nicht miteinander zu tun, aber ich freue mich darüber. Ja, mit dieser Pistole, ich glaube, das zeigt ehrlich gesagt, wie kaputt unsere Welt ist. Ich meine, das hat Erdogan sich einfallen lassen, sozusagen als männliche Macho-Geste. Ich glaube, jeder Staats- und Regierungschef oder die paar Chefinnen haben da ihren Namen eingraviert bekommen. Es ist schon ein bisschen absurd. Nun gehöre ich nicht zu denen, die grundsätzlich sagen, Waffen sind jetzt immer pfui und das darf man gar nicht. Also ich glaube schon, natürlich ist die NATO ein Militärbündnis und wenn man Streitkräfte hat, dann muss man auch Waffen haben. Aber das Symbol in diesen Zeiten, wo wir Rüstungsausgaben auf einem Allzeithoch haben, wo wir eine Zahl an Kriegen und Konflikten haben, wo wir eine Militarisierung im Diskurs haben, ist das ein Symbol, was eigentlich jetzt in die Zeit und zur NATO passt. Und dass ein Mensch wie Erdogan das gemacht hat, der ja, glaube ich, auch eine durchaus problematische Figur ist im Moment, wenn ich mir die innenpolitische Entwicklung in der Türkei anschaue, dann zeigt das eigentlich die Absurdität der Welt, in der wir leben. Insofern ein schönes, schauriges Symbol.
Dankbar zeigen konnte nach dem NATO-Gipfel sich Zelensky.
Aber es springt ins Auge, dass nochmal der Unconditional Support für die Ukraine in Punkt 4 nochmal richtig deutlich ausgetragen wird. Das heißt, wir stehen füreinander ein, die Ukraine gehört zu uns und wir sind alle drin. Ja, also fast ein NATO-Bekenntnis, die Ukraine zu unterstützen, mit tatsächlich sehr, sehr, sehr vielen Billionen. Neue 70 Billionen stehen hier in dieser Summit Declaration. Und das, was mich auch sozusagen einfach getriggert hat, ist, dass nochmal neue Waffensysteme offenbar, das ist jetzt Punkt 2, Kanada und so weiter, also dass offenbar darüber nachgedacht wird, die nächsten Waffengenerationen jetzt transatlantisch nochmal zu konsolidieren. Erkläre uns mal die Summit Declaration in deinen Augen, aber vielleicht auch ein bisschen sozusagen mit dem Subtext, den wir jetzt gar nicht so verstehen.
Also das ist schon eine spannende Deklaration in vielerlei Hinsicht, würde ich sagen. Und man sieht auch an dieser Deklaration, dass die Fronten doch auseinandergehen. Natürlich ist eine, du hattest angedeutet, eine solche Deklaration immer Konsens, das wird ins Schaufenster gestellt, aber es fällt auch schon auf, dass die sehr viel kürzer ist als andere Deklarationen. Es gab Zeiten in der NATO-Geschichte, da hatte so eine Deklaration 60, 70 Punkte, wo man sehr detailliert auf die Konflikte dieser Welt geblickt hat, auch die Instrumente, die die NATO zur Stabilisierung in diesen Konflikten machen will, im Detailgrad dargestellt hat, wo man merkte, da gibt es sozusagen einen wirklichen Konsens unter den Alliierten. Da war nicht alles Gold, was glänzte. Ich will das nicht romantisieren, sozusagen die letzten 20, 30 Jahre, aber da war die NATO sozusagen in vielen Fragen, hatte einen geeinten Blick im Detail auf sicherheitspolitische Probleme. Jetzt sehen wir viele Floskeln und im Prinzip lebt diese Gipfelerklärung von dem, was Donald Trump wollte, nämlich Waffen verkaufen. Das muss man ganz deutlich sagen. Das ist, glaube ich, der zentrale Aspekt. Da werden Zahlen genannt, die einem sozusagen schummrig werden lassen. 139 Milliarden US-Dollar haben die europäischen Alliierten allein in 2025 ihre Militärhaushalte erhöht. Das wird da gleich in Punkt 2 gefeiert. In der Debatte ist die Rede von der sogenannten Trump-Trillionen. Also das gerechnet seit der ersten Amtszeit von Trump wirklich unvorstellbare Summen in Rüstung gepumpt werden. Das ist sozusagen der Ansatz, der da stark gemacht wird. Und stark gemacht wird auch, dass die Amerikaner das Geschäft machen und die Europäer dafür zahlen. Das wird im Prinzip gefeiert. Also die NATO ist, wenn man so will, ja, degeneriert, würde ich sagen, zu einem Beförderer für amerikanische Rüstungsgeschäfte. Und das wird dann verkauft unter dem Label mehr Europa in der NATO. Aber das ist, glaube ich, nur das, was das sozusagen die politische Symbolik ist. In der Sache geht es um Militärausgaben, die erhöht werden und die Amerikaner bezahlen dafür. Und wenn man mal auf die Webpage des White House guckt, dann steht da als einzige Information zu dem NATO-Gipfel eine lange Liste im Detail an Rüstungsgeschäften, die am Rande des Gipfels gemacht worden sind, unter dem Schlagwort Strengthening the US Defense Industrial Base. Das ist das, worum es Trump ging. Er will also gewissermaßen mehr Geld von den Europäern für amerikanische Waffen. Das ist der eine große Teil. Der zweite große Teil, der ist aus meiner Sicht spannend, wenn man im Detail hinguckt. Du hattest die Ukraine erwähnt. Ich gehöre zu denen, die seit langem sagen, dass die NATO Teil des Problems ist in der Ukraine und nicht Teil der Lösung sein kann. Und dass gewissermaßen das Angebot an die Ukraine, damals ausgesprochen in Bukarest 2008, der NATO beizutreten, dass das sozusagen der Casus Belli war. Insofern, wir reden immer von unprovoziertem Angriffskrieg. Das ist auf der einen Seite richtig, aber das Unprovozierte, glaube ich, würde ich nicht allzu hoch hängen. Die NATO hat dazu beigetragen, dass eine rote russische Linie überschritten werde. Und in dieser Gipfelerklärung steht nichts mehr von einem NATO-Beitritt der Ukraine. Das ist im Wortlaut ganz interessant. Da steht, die Ukraine trägt zur transatlantischen Sicherheit bei und wir als Verbündete sind unerschütterlich in der Unterstützung oder so. Aber von einem NATO-Beitritt ist nicht mehr die Rede. Anders als Rutte, der Generalsekretär, über den wir vielleicht gleich auch nochmal reden können, eine sehr problematische Figur, wie ich finde, und auch anders als wichtige Staaten wie Deutschland, das nach wie vor fordern, die sagen, die Ukraine muss in die NATO, ist in dieser Gipfelerklärung nichts mehr davon enthalten. Und ich lese das so, dass auch hier die Amerikaner sich durchgesetzt haben. Die haben nämlich verstanden unter Trump, und das ist sozusagen das Schillernde an Trump. In manchen Fragen, würde ich sagen, hat er durchaus einen richtigen Kompass. In dieser Frage liegt er, glaube ich, richtig, dass die Ukraine nicht Mitglied der NATO werden kann, weil das eine Annäherung an Russland verunmöglicht. Und man versteckt das jetzt hinter wohlklingenden Kompromissformeln, wo sich jeder hinter wiederfinden kann. Aber was notwendig wäre, aus meiner Sicht, wäre, dass die NATO die Kraft aufbringt, diesen falschen Beschluss von Bukarest zu korrigieren. Und das hat sie nicht gemacht in diesem Gipfelkommuniqué, weil die Europäer das nicht wollten. Also insofern gibt es da eine ganze Reihe an unterschiedlichen Fronten. Die Amerikaner wollen jetzt mit der NATO Geld verdienen, das schaffen sie. Die Amerikaner wollen keine Eskalation im Verhältnis zu Russland, lassen diesen Krieg aber am Laufen, sozusagen auf Sparflamme. Wir nennen das Abnutzungskrieg. Die Europäer finanzieren. Mhm. Und im Übrigen werden nicht nur unglaubliche Summen dafür Rüstung aufgerufen, sondern auch für die Unterstützung der Ukraine. Das steht in dem kurzen Kommuniqué auch drin. Für 2026 werden 70 Milliarden Euro mobilisiert und das soll für 2027 so weitergehen, aber die Amerikaner zahlen keinen Cent davon. Das heißt, das ist eine europäische Angelegenheit und die Kanadier zahlen auch. Also das ist sozusagen der Geist, der da atmet.
Ich bring's mal in einem Satz. Krieg als Geschäftsmodell, die USA verdienen, wir werden herausgenommen, Kanada übernommen, Russland geschwächt und wenn's ganz doll läuft, auch China.
Also ich fange mal mit der ersten Frage an. Ich glaube, dass die Russen sozusagen lesen, dass die NATO kein politisches Konzept hat, wie man aus dieser Krise rauskommt, dass sie alleine eindimensional auf die Stärkung der militärischen Fähigkeiten setzt, aber überhaupt keine Vision haben für die Zukunft der europäischen Sicherheitsarchitektur. Und das wäre nötig, weil natürlich ist der Angriff Russlands auf die Ukraine ein Verbrechen und sollte möglichst schnell beendet werden. Das ist ja gar keine Frage. Aber man weigert sich als Europäer, sozusagen über politische Bedingungen zu reden, wie dieser Krieg im Interesse von beiden Seiten irgendwie zu einem Ende gebracht werden kann. Und das ist, glaube ich, das schwere Versäumnis der NATO, dass sie da nicht zu beiträgt.
Mit einem Anflug von leichter Langeweile noch einmal, Verbrechen sind keine Versäumnisse, Rest, Geschäftsmodell, Krieg, Russland muss entscheiden, mitmachen, beenden. Für Westgeprägte schwerer zu verstehen, für Ostgeprägte leider Schulstoff. In vielen Antiquariaten, selbst Büchereien, wird man noch Bücher finden. Das Dumme für den Westen, auch die Russen im Osten sind eher ostgeprägt und haben das auch in ihren Antiquariaten.
Das Dossier. Jetzt
schlüssig Warwick zu Deutschland in Bezug auf die Verschwörungstheorie Globus, aber auch Bevölkerungsentwicklung, Geografie, scheint mir die Haltung Deutschlands nicht rational.
Die Deutschen haben sich eher, würde ich mal sagen, baltischen und polnischen Extrempositionen angeschlossen. Sehr, sehr unklug, sich so eng an diese Interessenlagen zu binden. Also, aber da kommt Deutschland unter dieser Regierung nicht mehr raus. Aber sozusagen die Vorstellung ist, dass die Europäer und dann sind auch die anderen dabei, gewissermaßen in dieser NATO 3.0, wie das jetzt genannt wird, auch ohne engere Beteiligung der Amerikaner selbstverteidigungsfähig, wenn man so will, werden kann. Und gleichzeitig nicht die Kraft haben, eine wirklich gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu machen, weil institutionell ist ja eigentlich alles da auf europäischer Ebene. Es gibt eine sogenannte GAST, es gibt eine ESVP, also eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, es gibt eine europäische Verteidigungsagentur, es gibt PESCO, also engere Kooperation von denjenigen, die mehr machen wollen. Aber eigentlich haben die Europäer alles. Es gibt die Beistandsklausel in Artikel 42 des EU-Vertrages, also dass man eigentlich faktisch sich gegen Bedrohungen von außen verteidigen will. Aber irgendwie kriegt man das als Europäer nicht alleine hin und versucht jetzt, das innerhalb der NATO zu machen und gewissermaßen von den USA nur auf einer ganz großen strategischen Ebene noch irgendwie Unterstützung zu bekommen im Bereich Nuklearwaffen, im Bereich Weltraum, im Bereich Cyber, aber im Prinzip alleine für seine Sicherheit verantwortlich sein soll. Und das ist grundsätzlich, würde ich sagen, kein falscher Gedanke, weil ich schon der Auffassung bin, dass die Europäer mit ihrer Wirtschaftskraft, mit ihrer sozusagen politischen Verbindung in der Lage sein müssen, sich selbst zu verteidigen. Aber die Frage ist, was heißt denn selbst zu verteidigen? Heißt das immer mehr Rüstung, immer mehr aggressive Rhetorik, immer mehr Rüstungswettläufe, ohne an die Ursachen der Instabilität zu gehen? Da kommt nichts aus den europäischen Staaten, ganz gewiss auch nichts von der Europäischen Union, die gewissermaßen von dem von der Leyen und den Kaja Kallas-Kurs sozusagen dominiert wird und kritische Stimmen wie etwa Spanien oder Irland sind völlig an den Rand gedrängt. Das heißt, wir haben ungelöste Strukturfragen in der europäischen Sicherheitspolitik. Die NATO wird dauerhaft nicht mehr das Kernbündnis für die Europäer sein. Aber die Europäer haben selber nicht die Kraft, was Eigenes zu entwickeln, weil sie keinen Konsens haben.
Wenn auch laufend in der Rubrik hätte, bringt Ulrike Gero vernünftige Argumente ein.
Unter Ignoranz der Referenten in der Krim und dem Donbass, unter Ignoranz der sozusagen, das sind ja auch, das wissen die wenigsten, aber mehr Ukrainer sozusagen nach Russland geflohen als in den Westen, ja, kann man ja auch mal sagen. Also die Netto-Fluchtbewegung war nach Russland, nicht in den Westen. Das heißt, die Ukraine gibt es ja so eben auch nicht, sondern die Krim, Donbass, Donbass, Westukraine haben sehr unterschiedliche Geschichten und auch sehr unterschiedliche Interessen. Das ist ja sozusagen die Grundproblematik dieses Landes, weswegen den Minsker Abkommen ja immer stand, neutrale und föderale Ukraine. Ja, also das wollen wir nur für die Zuschauer nochmal dazu sagen. Keiner möchte die Ukraine irgendwem zum Fraß vorwerfen, aber eine Sicherheitsarchitektur, die auf die spezifische, sozusagen gewachsene Geschichte der Ukraine guckt, ja, das kann ja nur vernünftig sein. Und vor allen Dingen natürlich eine Ukraine, die sozusagen zwischen Europa und Russland irgendwie als, ich weiß nicht, Brückenkopf fungieren kann, da könnte die Ukraine auch sehr von profitieren, ja, sozusagen die Mittlerrolle zu sein.
Wobei das alles mittlerweile in die Spalte Uldis einzuordnen ist. Der Spirit der 90er Armee war damals Captain Jack.
Hey, yo, Captain Jack! Hey, yo, Captain Jack! Bring me back to the railroad track! Bring me back to the railroad track!
Möge von mir halten, was man will, aber mittlerweile meine ich das Beste. Die Russen übernehmen das Land. Wir haben eine zerstörte Bevölkerungsstruktur, wahrscheinlich über 2 Millionen Tote. Wenn die Ukraine zum Fraß geworfen wurde, dann uns.
Aber die Philosophie, die im Moment dahinter steht und die tonangebend ist, die das ist, was Leute wie Kiesewetter immer schon wollten, den Krieg nach Russland tragen sozusagen. Das setzt sich so langsam in den Köpfen durch und man tut so, als ob man im Moment damit Erfolg hat, dass man gewissermaßen mit Drohnenangriffe auf Petersburg und Moskau, auf Nachschubwege und so weiter die Russen zurückdrängen kann und die dann irgendwann sagen, okay, sorry, wir haben uns vertan, war nicht so gemeint, wir ziehen uns ab und wir haben verloren sozusagen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird und wenn man ein Preisschild an diese Strategie klebt, dann würde ich sagen, wir verheizen im Moment die Ukraine. Und wir werden früher oder später, davon bin ich nach wie vor überzeugt, eine politische Lösung bekommen, die sich an den absehbaren Kompromisslinien orientieren wird. Das heißt, die Maximalposition, diese sogenannte ukrainische Friedensformel, dass sich die Russen komplett zurückziehen, dass sie für Kriegsverbrechen bezahlen, dass sozusagen eine Niederlage eine Voraussetzung für eine politische Lösung ist. Das wird aller Wahrscheinlichkeit nach, bin kein Hellseher, ne, aber aller Wahrscheinlichkeit nach so nicht kommen.
Weil sich auch in Russland mittlerweile Leute wie Karaganov und Solowjow endgültig durchgesetzt haben.
Sag mal, wenn es denn eskalieren sollte, ganz egal ob mit nuklearen Sprengköpfen oder nicht, die Bomben fliegen hierhin. Ja, die fliegen auf Berlin, die fliegen auf Deutschland, die fliegen auf die Drohnenfabrik in Bayern. Das heißt, es wird nicht auf Chicago oder auf, keine Ahnung, Los Angeles gehen. Ja, und tatsächlich, ich war ja auch in Moskau dieses Jahr im April. Also wenn man Karaganov oder Dugin zuhört, die ja eben ausgerollt haben, man kann das ja alles lesen. Die Texte der Russen sind ja überall einsehbar und im Grunde muss man den Russen konzedieren, dass sie sagen, was sie schreiben. Ja, also sie sind sehr kohärent. Sie sagen, wenn ihr so, dann die roten Linien, dann machen wir das. Und natürlich ist in diesem, vielleicht kannst du nochmal reagieren, Zustand des Krieges ist eben immer schwieriger für Putin, ich sag mal, die Füße stillzuhalten, weil er eben sozusagen von den Hardlinern innerhalb von Russland jetzt natürlich die Signale bekommt, Moment mal, das Ganze dauert seit 4 Jahren. Wir müssen das mal ein bisschen vehementer beenden. Ja.
Vehement beende ich das heutige Dossier. Ulrike Gero, Johannes Warwick.
Ich bin Ulrike Gero und ich grüße die Hörer von der kleinen Audio.
Ein neuer Tag, ein neuer Grund für Kritik an Friedrich Merz.
Guten Morgen, beste Svetlana.
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre alt.
Die ARD berichtet, Kabinettsumbildung erwartet ein final geschnürtes Personalpaket. Kanzleramtschef Frei soll Nachfolger von Unionsfraktionschef Spahn werden.
Wir können doch alle dem Herrgott dankbar sein, dass wir in einem solchen Land leben wie der Bundesrepublik Deutschland.
Kanzleramtschefin Frei soll Gesundheitsministerin Nina Waken werden und Wakens Job bekommt Carsten Linnemann. Franziska Hoppermann könnte laut dpa dann Generalsekretärin der CDU werden. Bund-Länderbeauftragter ins Kanzleramt soll werden. Philipp Amthor, Mensch, dann schrieben sie doch erst unlängst. Repräsentationslücke Ost. Ostdeutsche haben seltener Spitzenämter. Nun ja, da kann ich sagen, als auf dem Gebiet des heutigen Ostdeutschland Bildung und Humanismus vorherrschten, hatten ostdeutsche Spitzenämter inne. In einer von diesen Dingen befreiten Zone braucht es das wohl auch nicht mehr.
Die Freie Deutsche Jugend gratuliert.
Freundschaft!
Offiziell bestätigt aber noch nichts.
Ich sage das ohne jede Lamoyanz. Eine wohlhabende Gesellschaft zu verändern, ist viel schwieriger, als ein Land nach Krieg und Zerstörung wieder aufzubauen.
Die FDP, das BSW und die AfD kritisierten den Realitätsverlust von Merz und dessen Gewohnheit, die Dinge schön zu reden.
Und deswegen, liebe Svetlana,
nur die SPD wählen.
Das ist richtig. Kultur und Struktur längst in anderen Händen. Ich grüße am Freitag Köln.
Allahu Akbar, Allah.
Freitag, der 24. Juli 2026, das ist die kleine Audiodatei von Radio Marabu. Und es gibt ja Berichtungen, dass man in Iran den Muezzin wohl mittlerweile seltener hört als in Köln, wie man die voll verschleierte Frau im Iran mittlerweile wohl seltener sieht als in der Sonnenallee zu Berlin. Dennoch, auf zu Irna, der Nachrichtenagentur der Islamischen Republik. Der Vorsitzende des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Parlaments erklärte, die USA verstünden nichts anderes als die Sprache der Macht und des Widerstandes. Ibrahim Azizi ist zu zitieren, die US-Amerikaner sollten wissen, dass die Islamische Republik Iran auf den Prinzipien und Idealen der Islamischen Revolution und den Lehren der Imame der Revolution steht und die Feinde werden mit Sicherheit ein schmerzhaftes Schicksal erleiden. Und weiter betonte er, die US-Amerikaner haben durch ihren Wortbruch wie immer ihre arrogante und vertragsbrüchige Natur gezeigt. Das Vorgehen war vorhersehbar. Das iranische Außenministerium erklärt, die Zusammenarbeit Großbritanniens mit den USA beim Angriff auf den Iran ist Beihilfe zum Verbrechen der Aggression. Der Innenminister Irans, Eskandar Momini, erklärt, wir erwarten von den BRICS-Mitgliedern, dass sie den aktuellen Entwicklungen nicht gleichgültig gegenüberstehen und ihrer Stimme in der Welt Gehör verschaffen. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi merkt an, die Islamische Republik Iran habe kein Problem mit einem Vermittler für den Nachrichtenaustausch mit Washington, aber Zitat, das Haupthindernis ist Amerikas irrationales, übertriebenes und hegemoniales Vorgehen. Solange sich das nicht ändert und die iranische Nation und ihre Interessen nicht respektiert werden, wird es keine Grundlage für Fortschritte auf diesem Weg geben. Ich gehe davon aus, mit Amerika sind die USA gemeint. Der Iran-Krieg treibt den Brent-Ölpreis über $100. Ein teurer Spaß, aber Spaß muss sein. Katar meldet LNG-Lieferausfälle bis Mitte Oktober.
Europa rutscht in eine Gasabhängigkeit von den USA ab.
Mit Folgen, beste Svetlana, mit Folgen. Drum vorher erst eine kleine Trinkpause.
Löwenweiße von Löwenbräu. Der Durstbändige.
Die Tagesschau eröffnet, die US-Regierung verhängt neue Zölle gegen 60 Länder. CGTN berichtet, China und die USA würden in engem Kontakt über den Handelsrat stehen. Zölle bis zu 12,5% betreffen auch die Europäische Union. Es gibt Widerspruch, zugespitzten Widerspruch, lässt der Secret Service erahnen, warnt vor einem historischen Höchststand an Drohungen gegen Donald Trump und andere Regierungsvertreter. Auch sind diese komplexer. Es berichtet CNBC, also WNBC. Dieselpreis 2,50 Euro und mehr? Rheinmetall steigert die Pulverproduktion inmitten des Konflikts in der Ukraine um 50%. Er produziert in seinem Werk bei München. Publiziert wird in einer Pressemitteilung des Unternehmens. München hatte ich vor fast 2 Jahren nochmal besucht. Hübsche Stadt gewesen, saubere U-Bahn. Michael Fjodorow, der entlassene Verteidigungsminister der Ukraine, erklärt, er will nur sein früheres Amt wieder antreten. Andere Angebote lehnt er entschieden ab. Zelensky erklärt, die USA haben mehrere Optionen für ein Ende des Konfliktes vorgeschlagen. Er gab mit dem irischen Premier Martin eine Pressekonferenz. Vorschläge kamen von US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff und Jared Kushner. Nächste Woche möchte Zelensky in die USA reisen. Wer und was auch immer bezahlen werden wir.
Give us a credit.
Russland führt weitere Angriffe gegen Hafeninfrastruktur durch. Ukraine greift weiteres Wildberries-Lager an. Eine Art russisches Amazon im Gebiet Leningrad.
Die aktuelle Energiekrise in Deutschland ist nicht nur eine Folge des Iran-Krieges. Die grüne Energiewende hat die Versorgungssicherheit beeinträchtigt und die Abhängigkeit von Importen erhöht. Die Folge sind rasant steigende Preise und eine sinkende Versorgungssicherheit.
Katharina Reiche, Bundeswirtschaftsministerin, spricht sich gegen einen neuen Tankrabatt aus. Und die US-Raffinerien sind am Limit. Jeder Ausfall hätte starke Folgen, berichtet Financial Times.
Es kommt so oder so, es wird traurig oder froh. Es heißt ja oder nein, es kann sein und doch nicht sein.
Lernen mit Schlager Olaf Berger, es kommt so oder so. Im Notfall zu Fuß.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Gewähren wir uns zuvor eine Raucherpause, liebe Svetlana.
Peter Stuyvesant, eine neue Art, ein neuer Duft. Peter Stuyvesant, der Duft
der großen, weiten Welt.
Den atmet in New York auch Nicolas Maduro.
New York!
Der Prozess für ihn ist für Juni 2027 angesetzt. Die USA begründen informativ und unterhaltsam Drogenterrorismus. Kriegsminister Hegseth beziffert die US-Ausgaben für den Irankrieg auf 37,5 Milliarden US-Dollar. Nach Drogentests kommt es zu ersten Kündigungen in Pariser Ministerien, berichtet der ORF, auch von Schwimmzeit für Musliminnen in Südtirol. Das sorgt für eine Debatte. Aus Zürich, Schweiz ist zu lesen, ein Busfahrer verrichtet sein Gebet auf einem Teppich. Die Weltwoche berichtet, ich ergänze, hoffentlich ist es kein fliegender Teppich. Nochmal Deutschland. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt stellt Zahlen des Bundeskriminalamts vor. Es gibt einen neuen Höchststand bei Kindesmissbrauch. In Niedersachsen wurde der AfD-Kandidat Martin Sichert nicht zur Wahl zugelassen. Die AfD ist in Berlin erstmals auf Spitzenposition, 19%. Umfrage INSA-Institut, die der Partei offensichtlich gewogen sind. Porsche will weitere 5000 Stellen einsparen. Und schnell nochmal Österreich. Hitlers Geburtshaus in Braunau wird eine Polizeistation.
Ihr könnt mich als den Mann sehen, der keiner Klasse angehört, der keinen Stamm angehört, der über all dem steht.
Passend an dieser Stellung noch neue Berichtung über Anders Breivik. Er gehört keinem Stamm an. Im Hochsicherheitsgefängnis Ringerike. Er klagt über unmenschliche Isolation. Beantragt erneut Freilassung. 77 Menschen tötete er, 262 weitere verletzte er. Er wurde voll schuldfähig erklärt. Er lebt in einem abgeschirmten Bereich, hat Schlaf- und Arbeitsräume, Fitnessbereich, Küche, kann Bücher beziehen, mit Bediensteten kochen, Karten spielen, erhält Besuche von Pfarrer, Psychotherapeuten, Rotkreuzhelfer und hat ein Meerschweinchen.
Annalena Baerbock.
Das wird ein Sommer der Freiheit.
An einem durchwachsenen, windigen Freitag ereilt dieser uns morgen kurz. Sonntag, Montag gibt es dann wieder Rückschläge. Ab Dienstag aber Hochsommer. Zum darauffolgenden Wochenende wieder einige Gewitter.
Moin, moin und ein schönes Wochenende gewünscht.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.